Frau Attesch, Sie sind Juristin, Autorin, Publizistin, setzen sich seit Jahrzehnten mit dem liberalen Islam auseinander. Als Sie letztes Jahr mit dem Marion Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung ausgezeichnet wurden, hat Sie eine Kollegin in der Zeit durchaus wohlwollend als die, die für den Streit streitet, bezeichnet. Trifft es das? Sind Sie die, die für den Streit streitet?
Das fand ich sehr charmant. Am Anfang habe ich gedacht, ist das eigentlich negativ gemeint? Aber am Ende fand ich das gut. Es ist eine schöne Formulierung, wenn man das so auffasst, wie ich das auffasse, nämlich, dass ich mir wünsche, dass wir gesund und heilsam miteinander streiten. Denn Streit ist ja per se nicht etwas Schlechtes. Streit bedeutet, dass man in bestimmten Dingen unterschiedliche Ansichten hat und darüber dann durchaus nicht nur sanft debattiert, diskutiert, sondern auch mal streitet, also ein bisschen auch weitergeht. Und dass das möglich ist, dafür trete ich ein, das stimmt. Streit ist meiner Ansicht nach etwas, was man kultivieren kann. Wir sprechen ja auch von Streitkultur.
Durchaus.
Und dafür streite ich.
Und inhaltlich, was ist es, was Sie letztlich da antreibt? Woher kommt Ihre Motivation, immer wieder diese Konflikte auszutragen und auch auszuhalten?
Schon Kinder haben ja so einen gewissen Gerechtigkeitssinn. Kinder fangen sehr früh damit an, dass sie die Frage stellen, oh, ist das gerecht, das ist ungerecht, das ist nicht fair, das ist fair. Und so begann das bei mir auch, dass ich meine Umwelt wahrgenommen habe und oft genug in diesen Polarisierungen ja auch gedacht habe, oh, das ist aber ungerecht, aber das ist aber gerecht jetzt. Und wir machen das jetzt mal gerecht, zumal ich mit 4 Geschwistern, also mit 5 Kindern aufgewachsen bin, war immer die Frage, dass etwas gerecht aufgeteilt wird und dass man gerecht miteinander ist. Und aus diesem Gefühl heraus entwickelt sich bei dem einen Menschen mehr eine Politisierung, bei dem anderen nicht. Und bei mir hat sich das entwickelt. Ich habe immer geguckt, was um mich herum passiert. Das habe ich versucht zu verstehen und so geht es mir heute. Und wenn ich Dinge sehe, die ich so von meinem Gefühl her, auch von meinem Herz und meiner Zuneigung zu Menschen nicht verstehe, dann protestiere ich. Vor allem, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht.
Also Sie haben jetzt eben selber schon Ihre Kindheit kurz angesprochen, angerissen. Ich würde mal sagen, Sie haben es nicht so leicht gehabt. Sie sind in den ersten Lebensjahren gleich mit Herausforderungen konfrontiert worden. Sie haben tatsächlich Ihre ersten Lebensjahre in einer Großfamilie in Istanbul verbracht, aber dann ganz plötzlich ist Ihre Mutter verschwunden und kurz darauf Ihr Vater. Können Sie sich noch erinnern daran, wie Sie sich da gefühlt haben?
Man nennt das Trauma. Das ist das, was mir passiert ist. Ich war 5 Jahre alt und meine Mama war plötzlich von einem Tag auf den anderen weg. Und dann nachher mein Vater. Und ich weiß, dass ich bis zu meinem 5. Lebensjahr ein sehr lebendiges Kind war. Und dann dieses eine Jahr, dass meine Mama nicht da war, kann man sagen, dass ich eigentlich depressiv war. Ich war wirklich lethargisch. Als sie dann wieder da war, habe ich ihren Rockzipfel nicht mehr losgelassen und war glücklich, dass sie uns mitgenommen hat nach Deutschland. Ich wollte nicht mehr weg von meiner Mutter. Also die Mutter zu verlieren von einem Tag auf den anderen, das ist schon sehr grausam. Ich wusste nicht, ob sie je wiederkommt.
Aber sie ist wiedergekommen und sie hat sie mitgenommen nach Berlin. Sie sind dann im Alter von 6 Jahren nach Berlin gekommen. Mhm. Also von Istanbul nach Berlin im Alter von 6 Jahren, das muss ja auch ein ziemlicher Kulturschock gewesen sein, oder
nicht? Es war ein ganz schöner Kulturschock und für meine Kindheit war das auch das nächste Drama und Trauma. Die ersten 5 Jahre habe ich in dieser Großfamilie und Sippe als was sehr Glückliches erlebt. Ich hatte eine glückliche Kindheit. Die ersten 5 Jahre kann man sagen, auch wenn wir in ärmlichen Verhältnissen gelebt haben, weil um uns herum waren ganz viele Erwachsene, um uns Kinder herum. Die Häuser meiner Verwandten standen sehr dicht beieinander, aber zwischendurch gab es Gärten. Ja? Wir hatten Obstbäume und Maulbeer. Bäume, Haine, regelrecht Urwald fast, ja, für mich als Kind. Das heißt, ich bin in der Natur groß geworden. Und das war das Schöne. Dann komme ich nach Berlin 1969 in den Wedding und muss in den 2. Stock in eine Einzimmerwohnung. 4 Kinder und 2 Erwachsene. Das war die Hölle. Und ich durfte kaum noch raus, weil meine Eltern offensichtlich Angst hatten. Aber was ich wahrgenommen habe, war, ich durfte nicht raus, weil ich ein Mädchen war. Die Jungs durften nämlich raus.
Wie sind Sie damit umgegangen? Also ich glaube, Sie sind damit so umgegangen, ich weiß es ja, dass Sie dann irgendwann tatsächlich diese Verhältnisse, diese Räumlichkeiten, das Ganze hinter sich gelassen haben. Sie sind nämlich schon mit 17 Jahren von zu Hause weggegangen, fortgelaufen, ich weiß nicht, wie nennen Sie es?
Ich bin abgehauen und der Kulturschock, den ich erlebte, war dann in den 70er Jahren sehr, sehr krass und extrem zwischen meiner Familie und meiner deutschen Umgebung. Für mich, da ich nun mal nicht aus einer akademischen türkischen Familie komme, war die Schule Freiheit, lernen, wissbegierig sein, neugierig sein, zweifeln, gesehen werden als Kind mit vielen Fragen. Und zu Hause musste ich funktionieren als Mädchen in diesem Großfamiliensystem, meinen Platz finden. Und so war im Grunde genommen polarisiert meine Welt, Freiheit versus Unfreiheit. Fremdbestimmung, Selbstbestimmung, all diese Dinge bewegten mich, sodass ich mit 15 Jahren beschlossen habe, irgendwann werde ich diese Familie verlassen, spätestens wenn ich volljährig bin. Und dann konnte ich am Ende gar nicht mehr so lange warten. 3 Monate vor meiner Volljährigkeit bin ich von zu Hause abgehauen, weil ich meiner Familie gesagt habe, ich will nicht so traditionell leben. Ich will vor allem leben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass meine Eltern mich mit all meinen Bedürfnissen und Wünschen nach Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbestimmung wahrnehmen, ernst nehmen oder auch überhaupt respektieren, dass ich so leben darf. Frei leben bedeutete für meine Eltern, leben wie die Deutschen. Und in diesen Kategorien, in diesen engen Kategorien, wurde auch gelebt in meiner türkischen Sippe. Mein Papa ist Kurde übrigens gewesen, also in meiner kurdisch-türkischen Sippe kannte man nur traditionelle Rollenbilder. Denn, und das vergessen viele, meine Mama ist 1968 nach Berlin gekommen. Und wir sind 1969 nachgeholt worden. Also voll in die sexuelle Revolution nach Deutschland. Das heißt, meine Eltern, die Armen im Grunde genommen, wenn man zurückblickt, meine Mama war Analphabetin, 30 Jahre alt, hatte 5 Kinder schon auf die Welt gebracht, das älteste war gestorben, also 6 hatte sie geboren, das älteste gestorben und kam vom Dorf, war eine Bäuerin, in Istanbul im Armenviertel gelebt, mein Papa auch Fabrikarbeiter, erleben plötzlich eine deutsche Umgebung, die durch die sexuelle Revolution geht. Was sollen sie für ein deutsches Bild gehabt haben? In unserer Straße war eine Kommune, die haben in einer Ladenwohnung sich ausgebreitet auf Matratzen und liefen nackt in der Wohnung rum. Meine Eltern kamen von einem Schock in den anderen, fast täglich.
Und davor mussten sie natürlich auf jeden Fall bewahren. Dann, ja.
Das habe ich natürlich nicht so wahrgenommen, weil in der Schule, da habe ich die Deutschen ganz anders wahrgenommen.
Und Sie haben schon mit 15 Jahren, im Alter von 15 Jahren hätten Sie schon gewusst, schreiben Sie in Ihrer Autobiografie, Große Reise ins Feuer, dass Sie Anwältin werden wollten, Juristin werden wollten. Hatte das was mit diesem Gerechtigkeitssinn zu tun, den Sie schon geschildert haben?
Das hatte ganz sicher mit meinem Gerechtigkeitssinn zu tun, der immer wieder so auflebte, eben auch kindlich und jugendlich. Aber gleichzeitig hatte es auch damit zu tun, dass ich mittlerweile in der 9. und 10. Klasse Schulsprecherin war. Ich hatte das Glück oder ich wurde gewählt. Also Glück erstmal, dass ich Klassensprecherin wurde. Das war nicht so einfach. Und dann wurde ich tatsächlich zur Schulsprecherin gewählt. Von 1400, das heißt was, von 1400 Schülern und Schülerinnen. Und zwar auf einer Gesamtschule. Wir reden über das Jahr 1978, 79. Also das ist eine Zeit, in der noch nicht so viele türkische, kurdische Mädchen überhaupt Klassensprecherin oder Schulsprecherin wurden und dann auch Abitur machten. Das waren ja ganz wenige. Und so war ich als Schulsprecherin mit Schulgesetzen konfrontiert. Ich habe mir die Frage gestellt, ist es denn so, dass wir als Schüler und Schülerinnen nicht so viele Rechte haben, wie das so behauptet wird? Dann habe ich mich mit Gesetzen beschäftigt. Das hat mir sehr gefallen. Und ich habe in der Bibliothek gerne so alte Rechtsfälle gelesen. Diese alten Rechtsfälle, die haben mir unglaublich gefallen. Und ich habe mir diese Szenen im Gerichtssaal vorgestellt und das lebte richtig in mir und ich fand das unglaublich gut, wie das so dargestellt wurde, dass man in einem Gerichtssaal dann Recht spricht und Gerechtigkeit sucht. Also da war noch das Gefühl von Gerechtigkeit auch und Recht suchen und wie ein Richter oder eine Richterin dann entscheidet. Und da hatte ich so das Gefühl, ja, eigentlich würde ich gerne Richterin werden. Und dann entwickelte sich das aber zum Wunsch, Anwältin zu werden, weil ich mitbekam, dass nicht alle Menschen ihre Rechte kennen, nicht alle Menschen das, was ihnen zusteht, erkämpfen und durchsetzen können. Und das war bei Ausländern der Fall. Wir waren ja damals alle Ausländer. Und das war bei Frauen der Fall. Und diese Gruppe hat mich dann besonders interessiert, weil ich wurde als Mädchen benachteiligt. Ich war Ausländerin und wurde als Ausländerin benachteiligt. Und dann dachte ich, okay, wenn ich meine Rechte kenne, kann ich das durchsetzen. Und so waren diese beiden Themen auch gesetzt für mich dann schnell.
Also können Sie sich erinnern, wie war das mit Ihrem Identitätsgefühl? Also Sie haben auch in dieser Autobiografie geschrieben, dass Sie mit der Zeit geglaubt hätten, zwei Gesichter zu haben, ein deutsches und ein türkisches.
Ja, das fühlte sich tatsächlich körperlich so an. Wenn ich zu Hause war, war ich die Tochter Selan, die, wenn Besuch kam, in der Ecke stand und geguckt hat, ob der Tee alle ist und nachgegossen hat oder den Tisch gedeckt, abgedeckt, den Abwasch gemacht oder Mama geholfen, viel im Haushalt. Was ich im Nachhinein auch natürlich okay finde, die arme Frau, die konnte ja das eigentlich nicht alleine machen, aber dass die Jungs gar nicht geholfen haben, das war nicht schön. Und immer draußen waren, die hatten echt ein schönes Leben als Jungs. Obwohl Papa hat viel geholfen, also Papa hat schon im Haushalt geholfen. Und ja, das hat mich schon gestört. Und trotzdem, also da habe ich dieses Gefühl gehabt, ein Teil von dieser Familie zu sein und habe auch ein Körpergefühl dazu gehabt. Und wenn ich aber in der Schule war, fühlte ich mich freier. Also ich hatte auch von meinem Gesicht her, deshalb habe ich das so bezeichnet, als ob ich zwei Gesichter hätte, die sich nach außen auch anders darstellen. Weil das, was ich drin fühle, zeigt sich ja auch im Gesicht. Und man hat einen Ausdruck. Und so, wenn ich in den Spiegel geguckt habe in der Schule, hatte ich das Gefühl, ich sehe hier anders aus. Ich bin anders als zu Hause.
Aber später dann, also Sie sind von zu Hause abgehauen, haben Sie vorhin gesagt. Und Sie haben ja dann auch schon als Studierende sich sehr früh für diese Kombination, die Sie gerade geschildert haben, nämlich Frauen und Rechte, haben Sie sich engagiert, haben neben dem Studium in diesem Kreuzberger Frauenladen gearbeitet. Mhm. War das denn auch nochmal zusätzlich motiviert durch diese Erfahrungen, die Sie in Ihrer eigenen Familie gemacht haben? Denn es war ja wohl nicht nur so, dass Ihre Brüder nichts gemacht haben im Haushalt, sondern Sie sind ja zu Hause auch geschlagen worden.
Ja, also wir alle Kinder, bis auf meine kleine Schwester. Nur unsere Jüngste, die ist nicht geschlagen worden. Und da haben wir auch alle aufgepasst, dass sie nicht geschlagen wird. Die durfte niemand anfassen. Als der Älteste sie mal schlagen wollte, hat der Zweitälteste ihn verprügelt. Aber ansonsten haben unsere Eltern leider uns alle geschlagen. Das gehörte zur Erziehung dazu. Mein ältester Bruder hat mich da auch heftig geschlagen und geprügelt. Und so, dass ich zwischendurch auch sehr verzweifelt war und gar nicht mehr leben wollte. Also das war nicht schön, auf jeden Fall.
Und dann haben Sie sich also schon auch gedacht, ja, bei Ihrem Engagement da in diesem Kreuzberger Frauenladen, wo Sie ja dann deutsch-türkische Frauen gegen gewalttätige Ehemänner verteidigt haben, ne, dass Sie sowas verhindern wollten.
Genau, häusliche Gewalt. Für mich waren auch Ohrfeigen schlimm. Auch das Schubsen, auch die psychische Gewalt, all das, ja, das ist ja alles Gewalt. Also für mich gibt es da keine Graduierung. Also wenn erst richtig geprügelt wird und Blut fließt, ist das häusliche Gewalt, sondern es ist schon häusliche Gewalt, wenn man psychisch unter Druck gesetzt wird, ja, und kein eigenes Leben leben kann. Es geht immer um die Selbstbestimmung. Und die Selbstbestimmung ist nicht möglich, wenn Gewalt im Spiel ist. Und so wurde das Thema häusliche Gewalt, Ehrenmorde, Zwangsverheiratung, all die Dinge, die auch teilweise in meiner Sippe, in meinen beiden Teilen meiner Sippe, türkisch-kurdisch, stattfanden, auch Themen in meinem Leben. Und ich wollte anderen, die auch betroffen waren, helfen. Und deshalb habe ich mit 20 Jahren in der Beratungsstelle für Frauen aus der Türkei angefangen zu arbeiten als Studentin und habe damit mein Studium finanziert. Aus Überzeugung.
Sie haben das dann aber nur, wenn ich das richtig sehe, ein gutes Jahr machen können oder so, ne? Weil dann passierte
1,5 Jahre
diese Zäsur 1984.
Genau, 84
ja,
im September.
Dass da eben einer der Ehemänner kam und seine Frau erschossen hat und sie dabei lebensgefährlich am Hals verletzt hat. Das haben Sie schon oft in diversen Sendungen
korrigiert. Es war nicht der Ehemann. Es wird immer noch erzählt, dass es der Ehemann wäre, dann wäre er ja im Gefängnis gelandet. Nein, der Mann, der auf uns geschossen hat, wurde nie wirklich gefasst. Es wurde einer gefasst, der ein halbes Jahr im Gefängnis war, dann in dubio pro reo freigelassen wurde. Diese Geschichte hat genau auch diese besondere Seite. Für uns, die wir dort gearbeitet haben und in diesem Thema auch unterwegs waren, war es ein Anschlag, der aus der politischen Ecke der Grauen Wölfe kam. Das wurde im Gerichtsverfahren thematisiert, aber weder die Ermittlungsbehörden, die Polizei, die Staatsanwaltschaft noch das Gericht wollte in diese Richtung weiter ermitteln und hat diese politische Seite und Motivation nicht weiter recherchieren wollen. Es gab Indizien, die darauf hindeuteten, dass es ein politischer Anschlag aus dieser rechten türkischen Ecke war. Naja, dieser Mann ist in Dubuprojo freigesprochen worden. Der Fall ist nie aufgeklärt worden. Es hieß, es ist eine Beziehungstat und das war für das Gericht, die Ermittlungsbehörden, die Medien eine passendere Erzählung.
Nach dem, was wir erlebt haben mit dem NSU, kommt uns das ja irgendwie bekannt vor.
Beziehungsweise, absolut. Ja. Sie können sich jetzt vorstellen, wie ich mich fühlte, während ich die Nachrichten über den NSU-Prozess hörte, habe ich sehr viele Parallelen gesehen und hatte immer wieder Erinnerungen an unseren Fall und wie damals leider Gottes die Ermittlungsbehörden auch in diese Richtung nicht ermitteln wollten. Sie waren in den 80er Jahren und auch heute noch nicht nur auf dem rechten Auge blind, wenn es bestimmte deutsche Gruppierungen betrifft, sondern auch aus der islamischen Ecke, aus der türkischen Ecke. Es ist heute noch so. Tut mir leid, das zu sagen. Also es gibt ganz sicherlich auch aus der linksextremistischen Ecke Taten, die zu beklagen sind. Und der ein oder andere ist auf diesem Auge blind. Aber in unserem Fall war es eben das rechte Auge im Hinblick auf türkische Nationalisten und Islamisten.
Also Sie sagten eben, Sie seien, als Sie von dem NSU-Prozess gehört hätten, nicht retraumatisiert worden. Aber als das passiert ist, 1984, da waren Sie traumatisiert. Und natürlich, das hat dann auch viele Jahre sogar gedauert.
Sechs Jahre. Der linke Arm war gelähmt und nach 4 Jahren körperlicher Erholung kam die Psyche hinterher, dass ich das verarbeiten musste. Und das habe ich Gott sei Dank geschafft. Ich habe großartige Therapeuten gehabt, die mich unterstützt haben und die mir geholfen haben, das zu verstehen, zu überwinden und auch dann mein Studium wieder aufzunehmen und es dann abzuschließen. Ja, und dann glücklich Anwältin zu werden.
Genau, 97 sind Sie dann Anwältin geworden, spezialisiert auf Familien- und Strafrecht. Heute bezeichnen Sie sich, und das auch schon länger, als säkulare Muslimin. Sie verfechten einen liberalen Islam und haben zum Beispiel in einem Gastkommentar für die Frankfurter Allgemeine Zeitung 2018, also letztes Jahr, geschrieben: Ich bin davon überzeugt, dass es einen zeitgemäßen und säkularen Islam des Friedens gibt. Tatsächlich, wenn man sich umhört und umschaut, momentan und auch schon länger, hört man mehr über den nicht friedlichen Islam in Deutschland und auch in Europa. Und diejenigen, die eben das kritisieren, werden als islamfeindlich dann diffamiert.
Ja, ich auch.
Ist der Begriff der Islamophobie im Westen allzu unkritisch vom Iran oder aus der Ecke übernommen worden? Was würden Sie sagen?
Ich lehne den Begriff Islamophobie ab. Der ist in meinen Augen auch nur dazu erfunden worden. Und es gibt eine regelrechte Medienarbeit und Kampagne. Und es wird viel Geld reingesteckt in diese Kampagne, diesen Begriff zu etablieren, um Religionskritik innerhalb des Islams zu verhindern und auch um Kritik überhaupt am Zusammenleben mit muslimischen Menschen zu verhindern.
Also da einfach ein Etikett draufzusetzen.
Ja, wenn man sich die verschiedensten Formen von Definitionen von dieser sogenannten Islamophobie europaweit anschaut und dann vor allem nach Großbritannien schaut, da ist es am weitesten vorangeschritten. Also in UK, in Großbritannien hat es begonnen, ist so weit fortgeschritten, dass man im Grunde genommen das Wort Islam nicht mehr in den Mund nehmen darf. Also dass eigentlich fast schon verboten ist, überhaupt in irgendeinem kritischen Zusammenhang des Zusammenlebens Islam zu sagen. Und schon ist man, allein wenn man insgesamt ein kritischer Mensch ist, islamophob, nach diesem Dafürhalten, ich überspitze das mal. Es wird einem dann schon fast der Mund verboten, wenn man von einem zeitgemäßen und liberalen Islam spricht und dann als islamfeindlich bezeichnet. Und wenn man dann auch noch Islam und Kopftuch nennt, dann ist man sowieso Rassist und Nazi und all das, was mit Rechten belegt wird. Und in Deutschland wird man dann sofort in die AfD-Ecke gestellt.
Jetzt haben Sie eben gerade schon auch den Begriff zeitgemäßes Islamverständnis verwendet. Was ist das?
Nun, wir leben immer in unserer Zeit. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Die Menschheit entwickelt sich, verändert sich. Traditionen, Rituale, das Zusammenleben der Menschen hat sich in der Menschheitsgeschichte normal entwickelt. Es gab vor Tausenden von Jahren Rituale, Religionen, die es heute nicht mehr gibt. Und nun seit etwas mehr als 2000 Jahren haben wir mit verschiedenen Religionen und gerade mit den abrahamitischen Religionen haben wir drei Religionen, die sich sehr ähnlich sind. Und den Islam seit ungefähr etwas mehr als 1400 Jahren. Eine Religion, die sich auch vom 7. Jahrhundert bis hierher entwickelt hat. So wie das Judentum und Christentum. Keine dieser Religionen ist ja da stehen geblieben, wo sie entstanden ist. Wieso soll das für den Islam nicht gelten? Also wenn wir über einen zeitgemäßen Islam sprechen, dann sprechen wir darüber, was die Menschheit in einem natürlichen Prozess durchmacht, nämlich sich fortzuentwickeln. Und in diesem natürlichen Prozess stecken auch Religionen und Weltanschauungen. Es ist nicht so, dass Religionen davon befreit sind, sich auch der Zeit anzupassen, der Zeit entsprechend zu entwickeln. Und deshalb sprechen wir von einem zeitgemäßen Islam. Was war die Entstehungsgeschichte des Islams? Schauen wir ins 7., 8. Jahrhundert, schauen wir in den Koran, dann sehen wir, dass da, wie gesagt, Parallelen zum Christentum und Judentum bestehen. Und betrachten wir uns die einzelnen Geschichten, dann haben wir es mit Geschichten zu tun, mit historischen Gegebenheiten. Und aus diesen historischen Gegebenheiten heraus leitet man Verhaltensmuster ab, leitet man Gebetsrituale und Essrituale, alles Mögliche leitet man ab und auch das Zusammenleben von Menschen, Bekleidungsvorschriften und Sittevorstellungen, Moralvorstellungen und wie wir unsere Toten beerdigen, wie wir bei Geburten reagieren. Viele, viele Dinge des Zusammenlebens der Menschen. Aber im 7., 8. Jahrhundert waren die Verhältnisse, unter denen die Menschen auf der arabischen Halbinsel gelebt haben, andere, als wir sie vorfinden in den allermeisten islamischen Ländern und auch hier in Europa. Und deshalb stellt sich allein schon deshalb die Frage, gelten alle diese Dinge eins zu eins heute noch für jeden einzelnen Muslim weltweit im 21. Jahrhundert? Und da kommen wir zu dem Schluss, nein, bestimmte Dinge muss man in seiner Zeit lassen. Und deshalb reden wir von einer historisch-kritischen Methode, wie wir den Koran lesen und auch die Überlieferungen des Propheten, seine Handlungen und seine Aussagen. Und wir sprechen über einen zeitgemäßen Islam, weil wir sagen, was ist davon noch im 21. Jahrhundert akzeptabel?
Was bedeutet das jetzt zum Beispiel, wenn wir ein Beispiel nehmen im Hier und Heute für den Umgang mit dem Kopftuch beziehungsweise mit dem Kopftuchverbot? Als ein Beispiel, muss eine säkulare Muslimin automatisch für das Kopftuchverbot sein?
Nein, natürlich nicht. Säkular bedeutet ja nicht, dass wir gegen das Kopftuch an sich kämpfen, sondern in der Türkei bin ich in einem laizistischen Land aufgewachsen oder ich komme aus einem laizistischen islamischen Land, war das Kopftuch immer aus öffentlichen Einrichtungen und vor allem eben von den Köpfen der Frauen, die in öffentlichen Einrichtungen gearbeitet haben, eben nicht vorhanden. Es existierte nicht. Ja? Ich bin groß geworden in einer Zeit, in der Lehrerinnen und Richterinnen und Politikerinnen, Behördenangestellte in der Verwaltung, in Banken, natürlich kein Kopftuch getragen haben. Das war so eine Selbstverständlichkeit. Ja. Es war so, dass Cousinen oder meine Omas und einzelne Tanten, nicht alle, manche Kopftücher trugen und manche nicht. Und so stelle ich mir das vor, wie es sein sollte. Im Privaten können die Frauen doch machen, was sie wollen. Und in unserer Moschee tragen Frauen Kopftuch und manche tragen kein Kopftuch. Jeden Freitag ruft eine Frau mit Kopftuch in unserer Moschee zum Gebet, ja, ruft den Ezan. Das bedeutet nicht, dass wir das Kopftuch komplett verbannen. Also wenn eine Frau sagt, ich will das jetzt tragen, wir diskutieren nicht mal darüber in unserer Moschee, sondern die Frauen machen das, wie sie wollen. Was ich nicht akzeptiere, ist, dass kleine Kinder, Mädchen Kopftücher tragen. Das ist für mich nicht islamisch. Das ist mit keiner noch so orthodoxen Interpretation des Korans erklärbar. Das ist eine absolute Sexualisierung von Kindern. Und es ist auch wirklich nicht akzeptabel, dass eine Frau komplett verhüllt wird, dass man wirklich von ihr gar nichts mehr sieht. Sogar in Saudi-Arabien ist das verboten. Sie dürfen in Mekka nicht das ganze Gesicht verhüllen. Warum soll das islamisch dann woanders sein. Also es hat dann nichts mehr mit der Religion zu tun. Und dann sage ich, also hat es nichts auf den Köpfen von Lehrerinnen und Polizistinnen auch hier im Westen zu tun. Ja, die Debatte darüber, die muss ehrlicher geführt werden und theologisch geführt werden. Wenn man sie theologisch führt, dann muss man auch die Frage stellen, warum soll denn die Frau sich verhüllen? Es sind die sexuellen Blicke der Männer, vor denen sie sich schützen soll. Ja, bitte, im 7., 8. Jahrhundert mag das vielleicht zum Schutz der Frauen notwendig gewesen sein. Aber ich möchte, dass Frauen heute auf der Straße auch geschützt sind, ohne dass sie sich verhüllen. Über die Motive des Kopftuchs wird nämlich nicht geredet. Das wird verdrängt, das wird geleugnet, das wird ganz aggressiv verhindert. Eben mit solchen Sprüchen wie, das ist islamophob, wenn man darüber spricht. Ich will über die Motive sprechen.
Ja. Nur leider gelingt das bislang nicht. Und wir haben ja jetzt auch gerade wieder im Mai dieses Jahres das Beispiel gehabt mit dieser Konferenz, die es gab, ja, organisiert von der deutschen Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter, die diese Konferenz organisiert hat zum Kopftuchverbot und der vorgeworfen wurde, tendenziös zu sein, weil sie insgesamt 7 Gegnerinnen und 2 Befürworterinnen eingeladen hatte. Zu dieser Konferenz geladen war auch Alice Schwarzer. Die hat gesagt, das Kopftuch ist die Flagge des politischen Islam.
Ich habe das ähnlich formuliert, das Kopftuch ist das ultimative Zeichen für die Geschlechterapartheid. Und ich erinnere, nun, Alice Schwarzer kommt nicht aus einem muslimischen Land oder hat nicht selbst die muslimische Erziehung genossen und ist nicht aufgewachsen in einer muslimischen Welt. Und nichtsdestotrotz sieht sie in meinen Augen die Sachen viel klarer als manch anderer sogenannter Linker und Liberaler hier in Deutschland.
Ja, sie ist auch Frauen. Also
sie ist Frauenrechtlerin, sie ist Feministin, sie kommt aus der feministischen Frauenbewegung, hat Großartiges für dieses Land getan. Und jetzt diese Frau als Nicht-Feministin, als Rassistin, als islamfeindlich und so weiter zu titulieren, ist ein Hohn. Ja, das ist wirklich die größte Unverschämtheit, die sich teilweise Linke in meinen Augen gerade bieten. Ich will da nur ein Beispiel nennen. Die Alice hat das so formuliert, wie man das aus dem Iran, und da gucken nämlich die meisten Linken nicht hin aktuell, wenn sie über das Kopftuch debattieren. Schaut doch mal in den Iran. Hört euch doch mal die iranischen Frauen an. Geht doch mal in die Gefängnisse im Iran. Da sitzen Frauen dafür, dass sie gegen die Verhüllung gekämpft haben. Warum erhebt ihr eure Stimme nicht für diese Frauen? Stattdessen werden sie hier sehr laut mit jeder konservativen und orthodoxen Frau, die als Lehrerin das Kopftuch tragen will und Erzieherin und so weiter, die ein bestimmtes Weltbild verbreiten. Die Flagge der Islamisten, des politischen Islams, war im Iran sehr deutlich zu sehen, auch als die sogenannten Revolutionäre an die Wände geschmiert haben: Frauen, verhüllt euch, damit wir nicht von der Revolution abgelenkt werden. Das Erste, was der Islamische Staat gemacht hat, ist, die Frauen zu verhüllen. Das Erste, was mit einem politischen Islam einhergeht, ist die Verhüllung der Frauen. Und deshalb ist die Bezeichnung von Alice, dass der politische Islam mit dem Kopftuch als Flagge daherkommt, absolut richtig. Man erkennt diese Gruppierungen.
Aber Sie haben mehrfach gesagt, wir brauchen eine ehrliche Diskussion darüber. Und man stellt fest, das ist noch lange nicht so weit, das gelingt nicht, wie man an dem Beispiel Konferenz Susanne Schröter, aber auch an vielen anderen Beispielen sieht. Woran liegt's?
Nun, die Antwort darauf, warum die sogenannten Linken oder große Teile der sogenannten Linken aus dem Westen plötzlich den Islam für sich als zu behütende Religion erkannt haben, das müssen die im Grunde genommen erklären, da müssen Psychologen ran. Denn das ist eine Frage der Psychologie. In was für einem Korsett sind diese Menschen gefangen? Denn wenn man genau dahinter guckt, verteidigen sie unter dem Deckmantel von Minderheitenschutz und Diskriminierungsverbot religiöse Praktiken, die sie bei keiner christlichen Kirche akzeptieren würden, egal ob katholisch oder protestantisch. Sie bekämpfen gleichzeitig liberale Muslime, säkulare Muslime, die für mehr Freiheit und mehr Gleichberechtigung in der Religion sich einsetzen, so wie sie es ja in der katholischen Kirche für sich ja getan haben. Sie sind aus den Kirchen ausgetreten. Teilweise reden wir über Linke, sogenannte Linke, die sich von Religion abgewendet haben und beim Thema Religionskritik vorneweg sind.
Ja, aber wenn man überlegt, also Sie haben schon 2007 Ihr Buch geschrieben, Der Multikulti-Irrtum, Vision einer transkulturellen Gesellschaft. Und schon da, 2007, also vor 12 Jahren, sagen Sie ja, die Toleranz gegenüber den Parallelwelten der Migranten sei häufig nichts anderes als Ignoranz.
Organisierte Verantwortungslosigkeit. Ja,
und jetzt sind aber 12 Jahre vergangen. 12 Jahre, wo auch öffentliche Diskussionen stattgefunden haben, wo Entwicklung stattgefunden hat. Und dennoch,
wissen Sie, was Sam Tibi dazu gesagt hat? Jetzt nach 12 Jahren, der Kopftuch-Islam hat gewonnen. Bassam Tibi, der den Euro-Islam beschrieben hat, schon vor 20 Jahren und uns erklärt hat, dass es so etwas gibt, nämlich hier im Westen. Und wir, diejenigen, die das leben, ja ihn bestätigt haben. Es gibt einen europäischen Islam, es gibt einen Euro-Islam. Und interessanterweise lehnen ihn ausgerechnet sehr viele Linke ab. Sie verbünden sich eher mit den Orthodoxen und unterstützen Traditionalisten, die sehr in dieser Folklore sind. Ja, weil, naja, vielleicht kann man das so erklären. Klingt gleich simpel und vereinfacht, aber simpel ist manchmal nicht schlecht und kommen dann zu dieser, ja, vielleicht langweiligen, aber realistischen Feststellung. Die Vergangenheit Deutschlands, ja, hat bei vielen Menschen einfach dazu geführt, dieses fürchterliche Verbrechen, was hier begangen wurde, und zwar gegen die Religion der Juden, ja, und gegen die Juden. Also, dass das Thema Religion und religiöse Minderheit, sogenannte, ja, Minderheit, sitzt offensichtlich so tief drin, dass sehr, sehr viele Menschen sich gar nicht mit dem eigenen Land identifizieren können. Ja, es fehlt meiner Ansicht nach so eine eigene Identifikation mit dem eigenen Land als Bürger und Bürgerin. Und wenn die eigene Identifikation mit dem Grundgesetz, mit der Verfassung so fehlt, dann kann man auch ganz schwer etwas verteidigen und wird dann schwammig. Ja, wenn andere Kulturen dazukommen, ist sofort der Reflex da Minderheitenschutz. Und der Minderheitenschutz wird dann so überhöht, dass der sogenannte Minderheitenschutz im Grunde genommen eine Leugnung.
Aber gleichzeitig auf der rechten Seite funktioniert das natürlich nicht. Ne? Also diese Erklärung, die Sie jetzt gerade.
Auf der rechten Seite? Ich rede ja jetzt gerade von den sogenannten.
Ja, okay.
Ich habe jetzt über die sogenannten Linken gesprochen, weil ich sage auch sogenannt, weil ich sie gar nicht dann als links empfinde. Denn wer in meiner Religion all die Menschenrechtsverletzungen und frauenfeindlichen Praktiken verteidigt, den kann ich nicht als links bezeichnen. Der ist irgendwo anders als links. Das sind für mich neokolonialistische Kulturrelativisten. Und auf der rechten Seite haben wir die Nazis, da haben wir die menschenverachtenden Parolen, die meine Religion zu einer Nichtreligion erklären und das Verbrechen, was an den Juden hier in Deutschland begangen wurde, als Fliegenschiss oder sonst was bezeichnen. Das ist ja überhaupt gar keine Frage, dass man diese Menschen ablehnen muss. Nur ist es so, dass dieses rechte Gedankengut eben nicht nur bei den Urdeutschen sind, die jetzt die AfD gegründet haben teilweise, ja, oder Pegida oder andere Rechte, die Nazis, die gegen alles Fremde sind, sondern ich sage, schaut doch bitte mal hin, da wo der politische Islam ist. Es gibt Gruppierungen hier in Deutschland, teilweise von der Türkei gelenkt, von Katar gelenkt. Es gibt die Verbände, was die DITIB teilweise praktiziert. Das sind Dinge, die würde ich sogar politisch rechts von der AfD verorten. Da guckt ihr nicht genau hin. Das sind Frauenbilder, Menschenbilder.
Genau
da gucken ganz viele Menschen, die Kulturrelativisten, eben einfach nicht hin. Und da gucken Teile der Politik auch weg. Ich habe gerade vor ein paar Tagen gelesen, dass hier in Berlin der Innensenator darüber nachdenkt, mit den Muslimbrüdern zusammenzuarbeiten, um Salafisten zu bekämpfen. Das war eine Nachricht. Wie kann man mit dem Feuer das Feuer bekämpfen wollen? Ja, gut, dann gibt es vielleicht eine Praxis, aber hier ist wirklich tatsächlich eine Idee, die nicht funktionieren kann. Deshalb ist das ein Teil der Erklärung. Deshalb haben wir all diese Probleme, weil dieses Wegleugnen so stark ist.
Ja, Sie haben ja jetzt, ich wollte sagen, Sie haben ja auch lange diesen Kampf gekämpft, um das Institut.
In das Institut aufgenommen zu werden,
ja,
für
islamische
Theologie.
Und wo sich dann letztlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben sich ja doch jetzt die konservativen Islamverbände durchgesetzt, was den Beirat angeht.
Der Berliner Senat, also der regierende Bürgermeister und der Staatssekretär, haben klar und deutlich gesagt, sie wollen uns nicht dabei haben.
Also das ist schon ein äußerst mühsames Geschäft,
Schlag
ganz offensichtlich. Und Sie sind ja ganz aktiv, was die öffentliche Diskussion angeht. Insofern findet man auch viele Zitate von Ihnen. Und das haben Sie hier jetzt auch schon verschiedentlich geäußert. Sie haben gesagt, die Frage, ob der politische Islam zu Deutschland gehört, kann ich mit einem klaren Nein beantworten. Im Berliner Tagesspiegel und in demselben Artikel haben Sie aber auch gesagt, Sie seien zuversichtlich, dass sich nach vielen Jahren die Integrations- und Islamdebatte zu drehen beginnt, dass die Mehrheit der Parteien, Medien und Zivilgesellschaft erkennt, dass den falschen Leuten zu viel Platz eingeräumt wurde. Da muss ich jetzt dann doch mal fragen an dieser Stelle, woran machen Sie das fest, diesen Bewusstseinswandel? Woher nehmen Sie dann doch diesen Optimismus?
Wir haben ja Reaktionen auf die Eröffnung unserer Moschee seit nun gut 2 Jahren.
Sie haben die 2017, die liberale.
Genau, wir haben eine Moschee gegründet, eine liberale Moschee, die Ibn Rushd Goethe-Moschee in Berlin-Mitte. Wir haben einen Raum gemietet im 3. Stock im hinteren Teil einer Kirche und wir sind da jetzt schon seit 2 Jahren tätig. Und in diesen 2 Jahren haben wir ja viele Reaktionen und zwar weltweit gehabt und aus diesen Reaktionen heraus, die auch aus Deutschland kommen und die vielen Besuche, die wir jeden Freitag haben in unserer Moschee. Ich kann jeden einladen, Freitag um 2 Mal bei uns vorbeizukommen. Da gibt es wie einen Tag der offenen Moschee, kann man sagen, jeden Freitag bei uns.
Ja.
Wir haben ganz klassisch, ganz traditionell das Freitagsgebet. Schiiten und Sunniten sind da gemischt, Frauen und Männer gemischt und mal betet ein Mann oder mal eine Frau vor oder predigt ein Mann oder eine Frau und eine Frau ruft zum Gebet, meistens mit einem Kopftuch. Ja, und danach haben wir mit unseren Gästen eine Gesprächsrunde und aus diesen Runden heraus und aus dem, was auf uns so an Reaktionen zukommt, nicht nur eben die negativen, wir haben ja viele, viele Hasstiraden, Morddrohungen
und
so weiter.
Also mehr als 3000 Hassmails am Anfang.
Ja, das war ganz fürchterlich, also das waren ja Hunderte, die fast täglich. Und dann, wenn man dann sieht, wer mit wem dann verlinkt ist und in welche Richtung, das war ganz fürchterlich, aber die Tatsache, dass wir noch da sind, die Tatsache, dass so viele da arbeiten und dass 3 Länder sich explizit gegen uns geäußert haben, an dieser Tatsache sieht man, dass wir was bewegen.
Also 3 Länder haben sich geäußert, damit meinen Sie, die haben ja zum Teil sogar die Fatwa ausgesprochen.
Genau. Die Türkei, ja. Der Iran, Ägypten. Und Ägypten.
Ja. Sie machen ja die Erfahrung, Sie sagen, es kommen viele, aber es könnten noch mehr kommen. Also Stichwort Optimismus, positiv sehen.
Ja, schauen Sie, solche Bewegungen fangen ja immer erstmal klein im Sinne der Sichtbaren an. Ich möchte das wirklich so unterstrichen haben, denn sichtbar werden oder sein können hat in dieser Thematik was mit Mut zu tun. Ich lebe unter Personenschutz. Und Sie wissen, dass in Deutschland aktuell Hamed Abdel Samad, Ahmad Mansour, Can Dündar und jetzt auch Ralf Gatban und ich hier aus Berlin, wir sind allein schon in Berlin 5 Personen, die unter Personenschutz leben, weil wir uns kritisch mit der Orthodoxie und den traditionellen und dem politischen Islam auseinandersetzen. Wir wünschen uns eine Gesellschaft, in der Kulturen, Religionen, Ethnien unter dem Dach des Grundgesetzes friedlich zusammenleben. Diesen Wunsch teilen nicht alle Radikalen. Und deshalb leben wir unter Personenschutz.
Ja, und die Tatsache, dass so viele unter Personenschutz leben müssen, darunter Sie und die anderen, die Sie gerade aufgezählt haben, das zeigt doch aber, dass trotz des intensiven öffentlichen Engagements, das Sie und andere an den Tag legen, immer noch ganz viel schiefläuft, was
Integration. Ja, weil man
Integration
dann gleichzeitig, also das ist ja die Schizophrenie der Situation. Auf der einen Seite bekommen wir viel Zuspruch, dass wir die Debatte anregen. Die Bücher werden gut verkauft, wir haben volle Veranstaltungen, aber da, wo die Entscheidungsträger sind, da, wo Gelder vergeben werden, da, wo auch Politik stattfindet und in Schulen Bildung stattfindet, da sitzen noch sehr viele Kulturrelativisten, die Angst haben, als ausländerfeindlich, islamophob oder als fremdenfeindlich zu gelten und lassen da mal 5 Grad sein und Beispiel beim Ramadan behaupten dann, naja, das betrifft nur ganz wenige Kinder, die im Ramadan fasten müssen. Wir haben hier ganz regulären Schulbetrieb. Oder Schwimmunterrichtsbefreiung. Ach, das betrifft ja nur 3, 4, 5 Mädchen vielleicht in einem Bundesland. Da muss man kein großes Fass aufmachen. Da guckt man dann weg.
Aber auch gerade was den aktuellsten Fall angeht mit dem Professor Gadban, ja, der jetzt unter Polizeischutz steht, weil er recherchiert hat über die Clans, die libanesischen Clans.
Ja, die arabischen.
Ja, in Nordrhein-Westfalen. Ne?
Ja, und Berlin.
Und Berlin, genau. Also das ist ja eindeutig zum Stichwort Parallelgesellschaften. Was läuft denn da von Seiten der Politik? Also haben die Leute, die verantwortlich sind, das immer, ihrer Meinung nach, immer noch nicht richtig verstanden?
Man kann ja als einfache Bürgerinnen und Bürger dann teilweise verzweifeln. Und meiner Ansicht nach, und das ist meine These, die ich mit vielen ja teile, hat die bisherige Politik in dieser Angelegenheit dazu geführt, dass es die AfD überhaupt gibt. Die AfD haben wir ja nicht erfunden und die hat es vor 20 Jahren nicht gegeben.
Definitiv.
Vor 30 nicht. Jahren hat es die auch nicht gegeben. Aber in den 80er Jahren haben Leute wie ich doch schon darauf hingewiesen, dass es hier Parallelgesellschaften gibt, dass Zwangsverheiratung, Ehrenmorde, Dinge, Themen sind, die in der Migrationsgesellschaft stattfinden. Mein allererstes Buch habe ich geschrieben mit 18. Es ist veröffentlicht worden 1983.
Unter falschem Attentat Namen. Auf Sie.
Ja, vor dem Attentat ist das veröffentlicht worden und zwar mit falschem Namen. Wo gehören wir hin? Eiche und Devrim, zwei Mädchen, berichten aus ihrem Leben. Wir haben berichtet aus unseren Familien heraus, war eins der ersten Bücher zu diesem Thema. Und in dieser Zeit gab es noch andere Bücher, die von Frauen geschrieben wurden, auch über Zwangsverheiratung, die verkaufte Braut. Also, was sagt uns das? In den 80er Jahren weisen wir schon darauf hin, es gibt die Grauen Wölfe, es gibt Milli Görüş, es gibt die Tipp, die hier sehr stark einen bestimmten Islam reinbringt. Die Muslimbrüder werden immer aktiver. Aber man bekommt nicht wirklich Gehör bei der deutschen Politik, in Anführungsstrichelchen, bei den wichtigen Menschen. Und dann geht das über die Jahre einfach so weiter. Und es entsteht eine immer stärkere Parallelgesellschaft. Ich werde bedroht und man macht sich lustig über mich, dass das Wort Parallelgesellschaft wohl mein Lieblingswort wäre. Das höre ich mir bei Veranstaltungen an. Und nach 9/11 beginnt die Diskussion über den Islam und über Muslime und wieder wird die Diskussion sehr in die rechte Ecke gestellt und sehr unterdrückt. Man will einfach diese Debatte nicht haben, zum größten Teil, weil die Frage sich stellt, vielleicht ist das die Erklärung, wo kriege ich Wählerstimmen her? Wenn man Wählerstimmen bekommt, wenn man bestimmte Gruppen anspricht und diese Leute wählen ein, naja, dann hat man seinen Posten sicher. Das ist eine Erklärung, die ich habe. Vielleicht ist das die simpelste Erklärung, die wir vorhin angedeutet, aber nicht ausgesprochen haben. Die simpelste Erklärung vielleicht. Für politische Parteien sind Wählerstimmen wichtig. Und vielleicht sollte man das von da aufrollen und sich die Frage stellen, warum erhoffen sich bestimmte Parteien oder Parteien überhaupt, vor allem bei den konservativen Türken, mehr Stimmen? Vielleicht, weil die Konservativen so konservativ bleiben wollen und dann lässt man sie. Und wenn sie einen wählen, dann lässt man sie auch so bleiben.
Sie sind dieses Jahr mit dem Lutherpreis das unerschrockene Wort 2019 ausgezeichnet worden. In Ihrer E-Mail-Signatur findet sich ein Brecht-Zitat: Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Wofür und wie kämpft Serhan Ateş in der Zukunft?
Nun, einen Satz würde ich noch gern zu den Clans sagen. Das wollte ich eigentlich noch verbinden, dass auch über die arabischen Clans und wenn man mit Ralf Gadban spricht und mit anderen, die sich auf diesem Gebiet noch besser auskennen als ich, und wenn man mit einzelnen Polizeibeamten spricht, werden sie hören, dass man schon in den 80er, 90er Jahren gesehen hat, was sich da entwickelt. Und da wurde einfach weggeguckt. Es gibt Polizeibeamte, das sind Zeitzeugen, die gesehen haben, wie diese Jungs groß geworden sind, wie die Familien groß geworden sind. Dass man da weggeguckt hat, das ist der Skandal. Und da kann ich den Bogen spannen, wofür kämpfe ich heute? Ich kämpfe, dass wir weiter versuchen aufzuklären, nicht aufzuhören zu kämpfen. Denn Brecht sagte zu Recht, ja, wenn ich nicht kämpfe, habe ich ja schon verloren. Und deshalb versuche ich es immer wieder. Und die nächste Idee oder die Vision, die ich habe, ist, dass wir eine Universität gründen für einen liberalen Islam. Wenn uns Berlin, aktuell diese Regierung, wenn uns die Bundesregierung nicht wirklich einbindet in die islamische Theologie und das nicht will, ganz offensichtlich, dann müssen wir unsere eigene Universität gründen, in der wir zur islamischen Theologie arbeiten und einen zeitgemäßen Islam auch erforschen, und der ja auch eh schon erforscht wird und bearbeitet wird weltweit, zusammentragen und Autorität werden auf diesem Gebiet. Und das ist meine nächste Vision. Und ich glaube, auch das werden wir noch hinkriegen.